Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Die Friedensfrage wird uns bei diesem Kirchentag umtreiben. Das ist eines der Themen, die für Christinnen und Christen wie alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, denke ich, im Moment eine ganz große Zerreißprobe ist. Ich wünsche mir, dass ein Signal ausgeht, dass sowohl die Stimmen, die eben für Aufrüstung plädieren, Raum finden, aber eben auch die anderen, die davor warnen und sagen, Aufrüstung ist doch nicht der Weg in die Zukunft, sondern wir müssen Frieden schaffen, auch ohne Waffen, durch vertrauensbildende Maßnahmen, Verhandlungen, Diplomatie. Aber das wird ein Thema sein, auf jeden Fall.
Das Motto vom Kirchentag, mutig, stark, beherzt, wenn man es darauf mal bezieht, könnte man fragen, ja, wie werde ich das denn und wie bleibe ich das denn? Und wie spüre ich denn, dass Gott da ist in meinem Leben, in unserer Welt? Ja? Und wie höre ich darauf und wie reagiere ich darauf? Deswegen ist es einfach wichtig, diese Räume zu öffnen, in denen Menschen die Gelegenheiten haben, sich selber immer wieder dazu in Beziehung zu setzen.
Lassen wir uns überraschen. Hannover ist attraktiv. Also, dass wir gut über 100.000 Besucherinnen und Besucher haben werden, das hoffe ich doch sehr.
Stimmen waren das im Vorfeld des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Hannover, der am Mittwoch beginnt und dann bis zum Sonntag dauert. 5 Tage lang, also viel Zeit für Begegnungen, Workshops, Gottesdienste, Podiumsdiskussionen und Bibelarbeiten. Die machen natürlich einen Kirchentag aus, aber auch Konzerte, Kultur und gemeinsames Feiern in der niedersächsischen Landeshauptstadt.
Ja, und das schon zum 5. Mal nach 1949, 1967, 1983 und 2005, jetzt also 2025. Und vor diesem Kirchentag, da haben sich Autorinnen und Autoren der ARD-Gemeinschaftsredaktion Religion bundesweit mit der Situation der evangelischen Kirche beschäftigt. In dieser Podcast-Folge suchen wir nach Antworten. Antworten auf diese Fragen.
Finden sich Gläubige noch wieder in ihrer Kirche? Was bewegt sie, in der Kirche zu bleiben oder auch diese zu verlassen?
Und wie positioniert sich die Kirche in politischen Debatten?
Wie geht die evangelische Kirche nach dem Erscheinen der Forum-Studie mit Fällen sexualisierter Gewalt und mit Betroffenen um?
Dem gehen wir jetzt nach in Vertikal, Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Und dazu begrüßen Sie und euch heute Sabine Pinkenburg
und Florian Breitmeier. Der Deutsche Evangelische Kirchentag kehrt dieses Jahr also zurück in seine Geburtsstadt. 1949 gab es ja den ersten hier in Hannover. Und es waren in der bundesrepublikanischen Geschichte ja immer Umbruchzeiten, in denen die Kirchentage hier in Hannover stattfinden. Also die Staatsgründung, dann über die Zeit der Studentenproteste, die Friedensbewegung, auch den Beginn der Großen Koalition unter der evangelischen Pfarrerstochter Angela Merkel 2005. Und nun eben das Jahr 2025, ein bundes- und auch weltpolitisch besonders herausforderndes Jahr. Kirchentage in Hannover, Michael Hollenbach schaut zurück und voraus.
2 Monate nach der Gründung der Bundesrepublik fand das Christentreffen 1949 erstmals an der Leine statt. Damals noch als Deutsche Evangelische Woche.
Hannover ist die Geburtsstätte des Kirchentages und ich finde es schön, dass wir insofern nach Hause kommen. Und vor allem erinnert uns dieser Kirchentag an unsere Wurzeln.
Christine Jahn ist die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe der Kirchentag an die Verbrechen der Nazi-Diktatur auch selbstkritisch erinnern wollen. Gemahnt wurde damals:
Macht euch selber kundig in der Schrift, was Glaube heißt und wo die Grenzen liegen, damit nicht wieder das passiert, was im Nationalsozialismus passiert ist, nämlich dass mit dem Wort Gott gegen Menschen gehandelt wurde. Und das finde ich wirklich eine heilsame Erinnerung unserer Gründungswurzeln.
Der 89-jährige Lüneburger Hugo Rausch hat als 14-Jähriger an jenem ersten Kirchentag teilgenommen.
Beeindruckt hat mich eben dieses Singen, die vielen Leute, die dann zusammen gesungen haben, dieser Klang und so. Das hat mich sehr beeindruckt.
Für Hugo Rausch blieb es nicht bei dem einen Kirchentag. Bei dem nächsten in Hannover 1967 war er auch wieder dabei. Das Laientreffen fand damals statt unter dem Eindruck des Vietnamkrieges.
Da stand ja das Friedensthema sehr im Mittelpunkt. Und dann 68 ging es ja dann richtig los.
Der nächste Kirchentag in Hannover 1983 stand unter der Losung Umkehr zum Leben.
Der ist in Erinnerung geblieben als der Kirchentag der lila Tücher. Es ging ganz stark in den Diskussionen um den NATO-Doppelbeschluss. Und auf diesen lila Tüchern stand ein Nein ohne jedes Ja zu Massenvernichtungswaffen.
Erinnert sich Margot Käßmann, ehemalige Generalsekretärin des Kirchentages und später dann Bischöfin der Hannoverschen Landeskirche. Ihr Nachfolger im Bischofsamt, Ralf Meister, war damals 1983 mit 21 Jahren als christlicher Pfadfinder Helfer beim Kirchentag. Das Friedensthema prägte das Treffen.
Es war eine Grundenergie für eine Zukunft dieser Welt, auf die Straße zu gehen und politisch zu sein. Und dieser Spirit, der war in Hannover komplett gegenwärtig.
Wenn dein Kind dich morgen fragt.
2005 wieder Hannover. Für die damalige Landesbischöfin Margot Käßmann ein Kirchentag, der auch die Bewahrung der Schöpfung in den Mittelpunkt stellte. Lange vor Fridays for Future.
Die Losung stammt ja aus dem hebräischen Teil der Bibel und da wird gesagt, wenn dein Kind dich morgen fragt, dann sollst du erzählen von Gott und der Geschichte Gottes mit den Menschen. Aber natürlich ging es auch darum, wenn dein Kind dich morgen fragt, was hast du eigentlich gemacht, um die Erde zu erhalten, dann bist du auch verantwortlich und rechenschaftspflichtig und das war schon ein großes Thema.
Und nun, 20 Jahre später, der 5. Kirchentag in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Bischof Ralf Meister.
Lass uns überraschen, Hannover ist attraktiv, also dass wir gut über 100.000 Besucherinnen und Besucher haben werden, das hoffe ich.
Mutig, stark, beherzt lautet das Motto. Zeit für Diskussion, Sinnsuche und Begegnungen. Generalsekretärin Christin Jahn hofft, dass das Glaubensfest auch im Alltag wirkt.
Ich wünsche mir, dass die Menschen nach Hause fahren mit dem warmen Gefühl im Herzen, ich bin nicht alleine, wenn ich versuche, Tag für Tag aufzustehen für ein besseres Miteinander in diesem Land.
Michael Hollenbach vom NDR blickte auf die Geschichte des Deutschen Evangelischen Kirchentages in Hannover zurück. Ja, und bei diesem Blick in die Vergangenheit, da ist noch mal ganz klar geworden, der Kirchentag war immer auch eine politische Veranstaltung. Nicht nur, weil zahlreiche bedeutsame PolitikerInnen und Prominente aus dem öffentlichen Leben bei Bibelarbeiten und Podiumsdiskussionen auftreten, sondern auch, weil die Laienbewegung immer wieder Resolutionen verabschiedet, die durchaus politisches Gewicht haben können.
Und da stellt sich hierzulande aktuell vor Beginn des Kirchentags eine Frage, an die Kirchen ist die gerichtet, nämlich wie haltet ihr es denn mit der Politik? Die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner nämlich hat aus ihrer Sicht eine Tendenz in den Kirchen kritisiert, in politischen Debatten wie eine Nichtregierungsorganisation aufzutreten und nicht so sehr von grundsätzlichen Fragen von Leben und Tod geleitet zu sein. Julia Klöckner hält auch eine Bibelarbeit beim Kirchentag in Hannover. Wie steht es aber um das Verhältnis von Kirche und Politik? Das wollte Ulrike Bieritz wissen.
Natürlich seien Kirche, Glaube und Christsein an sich auch politisch, meint der CDU-Bundestagsabgeordnete und evangelisch engagierte Christ Thomas Rachel.
Kirche wirkt in den öffentlichen Raum hinein und insofern natürlich auch in den politischen Raum. Kirche und Gesellschaft sind ja nicht voneinander statisch getrennt, sondern befruchten sich auch gegenseitig.
Und so sieht Anne Gideon, die die evangelische Kirche beim Bundestag und der Bundesregierung vertritt, ihre Aufgabe auch darin, die Themen, die der Kirche am Herzen liegen, in den politischen Diskurs einzubringen.
Fragen zum Anfang und Ende des Lebens, Fragen des Sozialen, der Pflege, ganz wichtig, Fragen der Entwicklungszusammenarbeit, auch Themen zu Nachhaltigkeit, Umwelt, Bewahrung der Schöpfung und natürlich Migration, also des Umgangs mit Menschen aus anderen Ländern in diesem Land.
Sich raushalten oder sich auf die Seelsorge zu beschränken, das sei nicht ihr Job. Ihr katholischer Kollege Karl Jüsten ergänzt.
Politik erwartet wirklich von uns, selbst wenn sie nicht unsere Meinung vertritt, dass wir unsere Stimme erheben. Nehmen Sie etwa das Beispiel zum Lebensschutz. Es gibt eigentlich kaum eine Organisation wie die katholische Kirche, die so klar und deutlich zum Lebensschutz immer wieder ihre Stimme erhebt. Und das ist auch wichtig. Und mir hat mal ein Politiker gesagt, Kompromisse können wir selber schließen. Ihr seid dafür da, mit Klarheit dafür einzutreten, was ihr für wahr und richtig haltet.
Das gilt auch für andere Themen wie Migrationsfragen. Berlins Landesbischof Christian Stäblein, Flüchtlingsbeauftragter der evangelischen Kirche.
Wir sind nicht die besseren Politikerinnen und Politiker, aber wir sind manchmal auch dafür da, um zu mahnen und um im guten alten Sinne ins Gewissen zu reden.
Annette Schavan, engagierte Katholikin und Ex-CDU-Bildungsministerin, meint, natürlich gäbe es Positionen der Kirchen, die den Politikern nicht passten.
Aber das ändert ja nichts daran, dass sie ein wichtiger Gesprächspartner übrigens auch für politische Parteien ist und dass wir zumindest, auch wenn dieses und jenes vielleicht für uns fremd ist, zuhören sollten.
Und so sind die beiden Bevollmächtigten wichtige Gesprächspartner für die Abgeordneten. Die Grüne Katrin Göring-Eckardt, ebenfalls evangelisch engagiert.
Ja, die Kirche muss in erster Linie Kirche sein. Und es gibt in diesem Kirchesein immer wieder Gelegenheit, manchmal auch Notwendigkeit, sich auch zu politischen Fragen zu äußern. Sicherlich nicht zu tagespolitischen, das wäre nicht das Richtige, aber es gibt Wertefragen, es gibt Haltungsfragen und es gibt manchmal politische Fragen, wo es tatsächlich um den Erhalt der Demokratie als Ganzes geht.
Hier, sagt Anne Gideon, hätten die Kirchen einen Vorteil gegenüber der Politik.
Kirchen sind Orte, in denen Menschen sich treffen und das ist selten geworden. Und das ist ein eigener Wert in sich und sie treffen sich wegen des Glaubens oder auch auf der Suche nach Gemeinschaft. Und das sind alles Verständigungsorte.
Karl Jüsten sieht die Kirchen in der Verantwortung, die Demokratie zu stärken.
Das Evangelium vermittelt hier eigentlich die grundlegenden Werte für die Demokratie. Vielleicht das wichtigste Gebot ist das Liebesgebot, du sollst deinen Nächsten lieben. Das wird natürlich umgesetzt, wenn ich in der Demokratie achtsam mit dem anderen umgehe, wenn ich die Meinung des anderen gelten lasse, wenn ich das Leben des anderen wertschätze, wenn ich keine Gewalt anwende. Das sind alles Werte, die die Kirche vermitteln kann.
Eines, da sind sich die Politiker einig, sollte Kirche nicht sein.
Kirche ist jetzt nicht so eine Werteagentur, das wäre viel zu wenig und auch nicht richtig.
Kirchen sollen Politik möglich machen, aber nicht Politik selber machen.
Ulrike Bieritz vom Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtete. Hannover, der diesjährige Ort des Kirchentages, ist seit dem 25. Januar 2024 auch mit einem der dunklen Kapitel der evangelischen Kirche verbunden: sexualisierte Gewalt. Denn in Hannover wurde die große unabhängige Missbrauchsstudie des Wissenschaftsverbundes Forum vorgestellt. Ihr Ergebnis: mindestens 2.225 Betroffene und 1.259 Beschuldigte. Was hat sich seitdem getan in der evangelischen Kirche? Eckhard Querner berichtet.
Als Kind hat Detlef Zander in einem Kinderheim bei Stuttgart schweren sexuellen Missbrauch und Misshandlungen erlebt. Heute setzt er sich aktiv für andere Betroffene ein, als ihr Sprecher im zuständigen Gremium, dem Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt der evangelischen Kirche in Deutschland, kurz EKD.
Die evangelische Kirche insgesamt schwimmt immer so unten durch. Also man macht zwar viel, wir machen viel, aber wenn wir Betroffene nicht immer wieder den Finger in die Wunde legen würden, ich glaube, dann wären wir heute nicht so weit.
2010 wurden zahlreiche Fälle von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche öffentlich. Erst 8 Jahre später wuchs auch in der evangelischen Kirche die Einsicht, dass man ein Problem mit sexualisierter Gewalt und mangelnder Aufarbeitung hat. Und nochmals 6 Jahre später, im Januar 2024, erschien die sogenannte Forum-Studie zum Missbrauch in der evangelischen Kirche. Sie benannte Faktoren, die sexualisierte Gewalt im Umfeld der evangelischen Kirche begünstigten, und enthielt zudem Empfehlungen an die Kirche. Die Kirchenpräsidentin der Pfalz, Dorothee Wüst, ist die Vertreterin der evangelischen Kirche im Beteiligungsforum. Sie sieht bereits erste Erfolge bei der Umsetzung der Empfehlungen.
Was wir uns jetzt als erstes vornehmen, ist tatsächlich die Novellierung der Gewaltschutzrichtlinie. Es ist ja so, dass die Landeskirchen ja schon Gewaltschutzgesetze haben zum Teil. Dass es jetzt darum geht, dass man wirklich als betroffene Person sich darauf verlassen kann, dass es nicht abhängig ist vom Wohnort, wie man als betroffene Person dann tatsächlich auch behandelt wird.
Das Fazit von Detlef Zander zur Forumstudie fällt geteilt aus. Sie habe zwar zu einer sehr breiten öffentlichen Diskussion geführt, es seien Maßnahmen angestoßen worden wie die Verschärfung des Disziplinarrechts, aber Zander findet auch, in evangelischen Kirchengemeinden spüre er immer noch Widerstand, das Thema Missbrauch und Aufarbeitung anzugehen.
Da fehlt es mir tatsächlich, dass man da wirklich massiv reingeht und erstmal die dunklen Ecken ausräumt, bevor ich eine helle Ecke wieder aufmache.
Und dann sind da noch die Anerkennungsleistungen für Betroffene. Bisher hatte jede der 20 Landeskirchen die Höhe selber festgelegt. Ab 2026 soll es bundesweit einheitliche Zahlungen für die evangelische Kirche und die Diakonie geben. Detlef Zander hebt hervor, dass die Höhe der Zahlungen sich in Zukunft auch nach den Spätfolgen von Missbrauch wie Krankheit, psychische Störungen oder Wohnungsnot richtet. Und dass es keine Obergrenze für Zahlungen gebe. Ganz anders Kerstin Klaus. Sie ist bei der Bundesregierung zuständig für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs und kritisiert, die einheitlichen Zahlungen hätten früher kommen müssen.
Bezogen auf das System der Anerkennungsleistungen frage ich mich, warum man nicht frühzeitiger und schneller sich aufgemacht hat, analog zur katholischen Kirche zu verfahren, die ja ein System entwickelt haben, das jetzt seit Jahren läuft, über die viele Gelder ausgezahlt wurden, wo auch die Kriterien erarbeitet wurden.
Die unabhängige Missbrauchsbeauftragte fordert beide Kirchen zu engerer Zusammenarbeit auf. Es sei nicht nachvollziehbar, warum es bei den Anerkennungszahlungen einen Unterschied gebe.
Ein Beitrag von Eckhard Querner vom Bayerischen Rundfunk. Beim Kirchentag in Hannover, da wird es ja einige Veranstaltungen und auch einen Gottesdienst zum Thema sexualisierter Gewalt geben. Bemerkenswert finde ich, dass am Sonnabend fast zeitgleich zwei Veranstaltungen zum Thema stattfinden, nämlich ein großes Podium unter der Überschrift Sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch. Wer trägt Verantwortung für einen Bewusstseinswandel? Das Ganze dann in Halle 4 des Messegeländes in Hannover. Und nur ein paar hundert Meter entfernt, in Halle 6, da wird dann der Leiter der unabhängigen Forumsstudie, Martin Watzlawick, mit zwei Betroffenen der Hannoverschen Landeskirche, Katharina Kracht und Jakob Feisthauer, einen Podcast aufnehmen. Beide Veranstaltungen so in der Zeit ab 12 Uhr. Und schade, dass eben beide Veranstaltungen zeitgleich stattfinden für die, die sich für das Thema interessieren und vielleicht an beiden teilgenommen hätten.
Ja, und der Missbrauchsskandal ist sicher auch ein Faktor, weshalb auch im vergangenen Jahr viele Menschen der evangelischen Kirche den Rücken gekehrt haben und ausgetreten sind. Nicht zuletzt wegen der enormen Zahl der Missbrauchsfälle und der schleppenden Aufarbeitung wenden sich immer mehr Gläubige von ihrer Kirche ab und treten aus. 345.000 waren es 2024, im Jahr davor sogar 380.000. Ein Rekord ist das. Ja, und darunter sind keineswegs nur Menschen, denen der Glaube egal geworden ist. Ganz im Gegenteil, auch viele Engagierte treten aus, weil sie die politische oder theologische Richtung ihrer Kirche nicht mehr teilen. Andreas Roth mit zwei Beispielen aus Sachsen.
Es war ein Julitag vor 2 Jahren, als Thomas Pester mit seiner Frau in das Rathaus der Gemeinde Mühlsen bei Zwickau ging und einen Schlussstrich zog.
Also es war so ein bisschen wie Verrat, kann man schon fast sagen. Also man hat sich nicht wirklich, also es war kein glücklicher Moment. Und auch die Standesbeamtin hat zu uns gesagt, also so richtig glücklich sehen Sie nicht aus.
Da hatte der heute 52-jährige Unternehmer gerade den Austritt aus der evangelischen Landeskirche Sachsens erklärt, obwohl er als junger Christ in der DDR die Jugendweihe verweigert hatte und deshalb kein Abitur machen durfte und obwohl er als Kirchvorsteher und Ehrenamtler stets eine Stütze seiner Gemeinde war. Dass es so weit kam, hat auch mit der Predigt auf dem Abschlussgottesdienst des Evangelischen Kirchentages in Nürnberg vor 2 Jahren zu tun.
Jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer.
Das war so dieser letzte Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat. Für uns ist eigentlich Gott was Heiliges, den ich mit größtem Respekt behandle, der für mich, ja, also eben diese Heiligkeit hat, die für mich unantastbar ist. Und ihn jetzt halt so in diesen Mainstream hinein zu quetschen.
Thomas Pesters Geschichte der Entfremdung von seiner Kirche ging da schon über 7 Jahre. Sie handelt von der Eröffnung für homosexuelle Partnerschaften auch in Pfarrhäusern, von einer Kirche, die laut für Klimaschutz und Geflüchtete kämpft, aber, so sein Eindruck, viel weniger laut für Jesus.
Dieses Wischiwaschi, also das ist nicht mehr heiß, nicht mehr kalt, sondern wir sind nur noch lauwarm und versuchen durch so einen Schlingerkurs alle mitzunehmen, die irgendwie erreichbar sein sollen, wollen und verliert damit aber diese gerade Linie, die die Bibel eigentlich vorgibt?
Diese Frage, die habe ich mir schon öfter gestellt, aus der Kirche auszutreten. Und mir ist die Kirche manchmal zu unentschlossen, also eher sehr konservativ unentschlossen.
Aaron Körnig denkt auch darüber nach, die Kirche zu verlassen, nur auf der anderen Seite. Der 21-jährige angehende Krankenpfleger mit grüner Wollmütze und Nasenpiercing engagierte sich in der evangelischen Jugendarbeit und der Flüchtlingsarbeit seiner Zwickauer Kirchgemeinde. Dieser Weg führte ihn nach links. Er blockierte Demonstrationen von Neonazis, kritisiert die Ausgrenzung von anderen Lebensformen, kandidierte für die Linkspartei. In seiner Kirche fühlt er sich zunehmend fremd.
Da merke ich manchmal dieses Thema von Nächstenliebe, was in der Bibel groß geheißen wird, eher ist relativ wenig. Und das ist so eine Sache, wo ich dann auch merke, nee, das ist nicht das, wo ich mich sehe in der Kirche.
Der Unternehmer Thomas Pester verließ die sächsische Landeskirche und geht dennoch weiter in den Gottesdienst seiner Gemeinde. Das, was er früher an Kirchensteuer zahlte, spendet er nun direkt an sie. Andere aus seinem Bekanntenkreis fanden eine neue Heimat in Freikirchen.
Ich glaube, die Landeskirche verliert gerade sehr engagierte Mitarbeiter, die einfach frustriert sind und sich nicht mehr verstanden fühlen.
Auch aus dem linken Freundeskreis von Aaron Körnig haben einige bereits die Landeskirche verlassen. Freikirchen sind ihnen meist zu konservativ. Sie leben ihren Glauben anders, politisch engagiert.
Das finde ich super wichtig, sich da irgendwie aktiv unter die Gesellschaft zu gehen und aktiv diesen Glauben in die Wirklichkeit und in den Alltag mit einzuleben. Weil ich finde schon, dass Glauben nicht nur sonntags was ist, wo man sonntags hingeht und sich dort berieseln lässt. Und ich glaube, dass jeden Tag eine Entscheidung ist, sich dort auch aktiv mit einzubringen.
In der unsichtbaren Kirche Jesu, da sind sich der linke Aaron Körnig und der konservative Thomas Pester einig, sind sie weiter Mitglied, wenn auch auf ganz verschiedenen Wegen.
Ein Beitrag unseres MDR-Kollegen Andreas Roth aus Sachsen war das. Wenn aber so viele Gläubige die Kirche verlassen, dann hat das Auswirkungen und nicht nur direkt auf die Einnahmen der Kirche, sondern indirekt natürlich auch auf die Kirchengebäude, Gemeindezentren, Pfarrhäuser, Kitas und auch Schulen, denn es fehlt dann Geld an allen Ecken und Enden. Leonore Kratz vom Südwestrundfunk war beim letzten Gottesdienst in der Friedenskirche in Mannheim dabei.
Es ist ein kalter Freitagabend im März. Die Friedenskirche in Mannheim ist noch einmal richtig gut besucht. In dem oval geschnittenen Kirchenraum mit der großen Empore sitzen Seniorinnen, Jugendliche und Eltern mit Babys. Pfarrerin Maybrit Gustrau geht zum Altar.
Herzlich willkommen zu einem Abend, der nicht ganz leicht wird. Wir als Christus-Friedengemeinde verabschieden uns von diesem Ort.
Denn die Friedenskirche wird geschlossen. Zu hohe Kosten, zu wenig Gottesdienstbesucher. Für Sandra Engel-Babbert ist das ein trauriger Abend. Seit fast 120 Jahren ist ihre Familie mit der Friedenskirche verwoben. Sie blättert wehmütig in ihrem Stammbuch, das sie an diesem Abend dabei hat.
Das ist schon noch von 1907. Da haben meine Urgroßeltern hier geheiratet. Großeltern, ich habe wieder hier geheiratet, Taufen, Konfirmationen. Wie ich jetzt gehört habe, sie wird geschlossen, es tut einem doch leid.
Die Mannheimer Friedenskirche ist bei weitem kein Einzelfall. Überall in Deutschland müssen Kirchengebäude geschlossen, verkauft oder abgerissen werden. Den Gemeinden fehlt das Geld, denn immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Auch der Bestand von Kirchen, Pfarrhäusern und Gemeindezentren wird in den kommenden Jahren weiter schrumpfen, sagt der Bonner Liturgiewissenschaftler Albert Gerhards. Er ist Sprecher des Forschungsprojekts Transara. Die Forscher untersuchen, wie sich der Bestand von Kirchenimmobilien verändert und verringert.
Also einzelne Diözesen und Landeskirchen gehen von Größenordnungen jetzt insgesamt für Gebäude von 30-50% aus.
Das zeigt, die hohen Austrittszahlen haben einen Effekt auf unsere Gesellschaft. Da bricht etwas weg. Kirchtürme verschwinden aus dem Stadtbild, Gemeindehäuser müssen schließen und damit auch Treffpunkte für Müttergruppen oder Integrationsprojekte. Und auch Kitas, Krankenhäuser und Schulen sind betroffen. Das Bistum Mainz beispielsweise musste sich bereits von 5 seiner 18 Schulen trennen. Aktuell gibt es in Deutschland noch rund 900 Schulen in katholischer Trägerschaft, weiß Ulrich Hemel. Aber der Vorsitzende der Stiftung Katholische Schulen in Deutschland befürchtet:
Die Träger kommen zunehmend in Schwierigkeiten bei der Finanzierung, insbesondere den Schulgebäuden, sodass wir damit rechnen, dass etwa 5 bis 10 Schulen pro Jahr vor einem Trägerwechsel stehen. Und diese Situation wird sich zuspitzen.
Der Bestand von Kirchenimmobilien schrumpft. Das lässt sich nicht mehr stoppen. Das sieht man gut an der sogenannten Freiburger Studie. Die Autoren gehen davon aus, dass evangelische und katholische Kirche bereits in 20 Jahren etwa die Hälfte ihrer Mitglieder verloren haben dürften. Die Frage ist also, wie die Kirchenimmobilien künftig sinnvoll genutzt werden können. In der Mannheimer Friedensgemeinde zum Beispiel gab es schon verschiedene Pläne für die Zukunft der Friedenskirche. Soziale Wohnungen zum Beispiel. Doch das klappte nicht, weil die Kirchenfenster unter Denkmalschutz stehen, erzählt Ältestenkreisvorsitzende Brigitte Hohlfeld.
Kein Mensch kann ja leben in einem Raum, wo bunte Fenster davor sind und nicht richtig Licht reinkommt. Und deswegen ist uns das aus der Hand genommen worden.
Ob Café, Wohngebäude oder Kletterhalle, es gibt viele Ideen, wie ehemalige Kirchen weitergenutzt und der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden könnten. Doch dafür bräuchte es ein Umdenken und vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Lockerung der Regeln. Pfarrerin Maybrit Gustrau.
Also was mich wirklich frustrieren würde, wäre, wenn die Zukunft jetzt ist, aus irgendwelchen formalen Gründen werden gute Ideen nicht umgesetzt, die Kirche verfällt und wir können da nur noch einen Bauzaun außenrum machen. Aber so weit ist es nicht. Also und so weit muss es auch gar nicht kommen.
Leonore Kratz vom Südwestrundfunk berichtete aus Mannheim. Damit es nicht so weit kommt, wie eben im Beitrag gehört, ist Engagement gefragt in den Kommunen, vor allem aber in den Gemeinden. Und ja, es gibt sie vielerorts, die aktiven und lebendigen Gemeinden, die Zusammenhalt leben und ihren Glauben weitergeben möchten. Gerade in Krisenzeiten wie diesen kann Kirche ja durchaus Halt, Zuversicht und Spiritualität anbieten. Wie das gelingen kann, hat Jutta Nieswand beim Pilgern in der hessischen Wetterau erfahren.
In Bad Vilbel im hessischen Wetteraukreis an der Auferstehungskirche hat sich eine Pilgergruppe versammelt. 3 Frauen und 5 Männer, um Jesu Leiden am Karfreitag zu gedenken. Gemeinsam stimmen sie ein Lied an.
Wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht.
Bevor sie aufbrechen, spricht Siegfried Nickel, Pfarrer für Ökumene und Dialog im evangelischen Dekanat Wetterau, einen Pilgersegen.
Mich immer wieder der Hektik entziehen, langsamer werden, anhalten, ruhig werden, wahrnehmen, was um mich ist, wahrnehmen, was in mir ist. Dankbar sein für die Bilder, die Gott meiner Seele schenkt. So segne dich auf diesem Weg, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
Dann brechen die Pilger auf, tragen unterwegs abwechselnd einen Pilgerstab mit Jesus am Kreuz, halten immer wieder an, um miteinander zu singen und um Texte aus der Bibel zu hören, über die sie dann erst schweigend reflektieren und dann auch ins Gespräch kommen können. Pfarrer Siegfried Nickel.
Für mich persönlich ist evangelische Kirche ja stark an der Bibel orientiert. Und von daher finde ich, muss ich Spiritualität auch immer ein Stück weit an diesen uralten Texten messen lassen, die aber ja auch die Quelle letzten Endes unseres Glaubens sind.
Veranstalter dieses Pilgerwegs am Karfreitag ist das geistliche Zentrum der Johanniter Niederweisel im evangelischen Dekanat Wetterau. Neben dem Pilgern gibt es hier auch viele andere spirituelle Angebote, wie Meditationen, miteinander beten, spirituelles Tanzen. Volkhard Gut ist hier Dekan.
Im Blick auf die Gesamtkirche glaube ich schon auch, dass die Evangelischen langsam mehr und mehr lernen, dass Spiritualität nicht irgendwie ein Add-on ist, sondern eigentlich wirklich gelebter Glaube ist, der dazugehört, der auch sich unter der Woche ereignet.
Spirituelle Angebote gibt es auch im Haus der Stille im Kloster Gnadental in Hünfelden im mittelhessischen Landkreis Limburg-Weilburg. Und die sind wichtig, sagt auch Heinke Wilms, Pfarrerin im geistlichen Zentrum hier.
Das Motto vom Kirchentag, mutig, stark, beherzt, wenn man es darauf mal bezieht,
könnte man fragen, ja, wie werde ich das denn und wie bleibe ich das denn? Und wie spüre ich denn, dass Gott da ist in meinem Leben, in unserer Welt? Ja? Und wie höre ich darauf und wie reagiere ich darauf? Deswegen ist es einfach wichtig, diese Räume zu öffnen, in denen Menschen die Gelegenheiten haben, sich selber immer wieder dazu in Beziehung zu setzen.
Und Religion kann diese Räume öffnen, sagt Heinke Wilms, auch um Krisen zu bewältigen. Geistliche Zentren der evangelischen Kirche gibt es auch im Kloster Bursfelde im niedersächsischen Hannmünden, im Kloster Schwanberg im bayerischen Rödelsee oder im Haus der Stille Rengsdorf in Rheinland-Pfalz. Und wie erleben die Pilger auf ihrem Weg von Bad Vilbel nach Okarben im hessischen Wetteraukreis Spiritualität?
Das ist das Beten mit den Füßen, zur Ruhe zu kommen und über Gott und die Welt nachzudenken und vielleicht auch tatsächlich mit Gott ins Gespräch zu kommen.
Mir hilft das, auf eine gute Art Abstand zu kriegen zu meinen Sachen, die mich sonst so kümmern und bekümmern und vielleicht auch belasten. Die werden so ein bisschen relativiert.
Das sieht man auch daran, dass wir einen Pilgerstab vorantragen und da denkt man schon drüber nach, welches Kreuz trägst du denn eigentlich durch dein eigenes Leben hindurch?
So finden sie alle ihren eigenen Zugang zur Spiritualität.
Jutta Nieswand vom Hessischen Rundfunk war in der Wetterau unterwegs. Und nun beginnt er bald, der Kirchentag am kommenden Mittwoch, nämlich mit dem Eröffnungsgottesdienst vor dem neuen Rathaus in der hannoverschen Innenstadt. Der Gottesdienst wird auch live im NDR-Fernsehen übertragen und beim anschließenden Abend der Begegnung, da rechnen die Veranstalter in der hannoverschen Innenstadt zwischen Maschsee und Marktkirche mit 150.000 Besucherinnen und Besuchern.
Und wir werden natürlich mit Beiträgen, Gesprächen und Analysen aktuell vom Kirchentag in Hannover berichten. Auch am nächsten Sonntag in Vertikal Horizontal. Und das war die heutige Ausgabe unseres Podcasts aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Und den kann man jederzeit in der ARD-Audiothek hören oder auch unter ndr.de/info.
Für Anregungen, Fragen und Kritik haben wir eine Mailadresse, vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de.
Und für heute bedanken wir uns fürs Zuhören. Es verabschieden sich Sabine Pinkenburg
und Florian Breitmeier. Tschüss. Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.